Wenn Liebe wehtut. Herzlich willkommen beim Podcast über die Schattenseiten der wohl eigentlich schönsten Sache der Welt. Tiefgründig, emotional und echt. Warum Männer Frauen hassen und Frauen sie deshalb lieben und was die Kindheit damit zu tun hat. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 meiner aktuellen Podcast-Reihe. Da es hier um eine Art Zusammenfassung des Buches Liebe als Leid von Susan Forward geht, wäre es gut, wenn du dir zuerst Teil 1 anhörst. In diesem ging es darum, wie überhaupt toxische Beziehungen entstehen. Ach, den hast du schon gehört? Ja, perfekt. Dann können wir gleich mit der Fortsetzung starten, nämlich mit der Frage, was hält die Frauen so gebunden? Susan Forward hat natürlich auch ihre Klientinnen immer wieder gefragt, warum sie sich so behandeln ließen. Und ihr könnt euch sicherlich auch schon vorstellen, was die beiden häufigsten Antworten waren. Weil ich ihn liebe und weil ich Angst habe, ihn zu verlassen. Einige von ihnen waren von Susans Frage auch überrascht, weil sie gar keinen Zusammenhang zwischen ihrem eigenen Unglück und dem Verhalten des Partners sahen. Ich weiß, er rastet immer wieder aus, aber die Leidenschaft und Liebe ist noch da wie am Anfang. Für Susan gab es nur eine einzige Erklärung. Alle diese Frauen sind abhängig von ihrer Beziehung. Denn gerade diese misogynistischen Beziehungen sind sehr intensiv und verwirrend und mit sehr viel Emotion verbunden, was es für die Frauen schwer macht zu begreifen, was eigentlich passiert. Oft ist die Beziehung ja auch teilweise noch schön. Viele schlafen noch miteinander, können zusammen lachen und fühlen sich durch die Zeit miteinander verbunden. Der Preis für dieses High ist jedoch die unschöne Seite der Beziehung, nämlich das, was die Frauen aushalten müssen, um diese schönen Phasen überhaupt erleben zu können. Susan sagt ganz klar, jede Frau, die in einer emotional schädigenden Beziehung steckt, aber aufgrund ihrer Gefühle aushält, ist von der Liebesbeziehung abhängig geworden. Diese Frauen erleben intensiven Schmerz und Leid beim Gedanken an den Verlust. Sie glauben, ohne den Partner nicht mehr leben zu können. Je mehr wir den Partner als Quelle unserer guten Gefühle betrachten, umso mehr brauchen wir ihn. Und wenn der Partner schon die Macht über unser Leben übernommen hat, unsere Zeit mit Freunden und Familie auf ein Minimum reduziert hat, wird er noch wichtiger für uns. Man könnte sagen, die Abhängigkeit nimmt zu, je wichtiger der andere für uns wird. Denn umso mehr sind wir bereit, für diesen Menschen aufzugeben. Und irgendwann ist dieser Mensch der Mittelpunkt unseres Lebens. Und das ist ein gefährlicher Teufelskreis, der einen gefangen hält. Spannend ist, dass viele dieser Frauen in anderen Lebensbereichen total unabhängig sind und sich dann aber fälschlicherweise als starke, unabhängige Frau sehen und die Abhängigkeit vom Partner als solches gar nicht erkennen. Aber wenn es erstmal so weit ist, dass unsere Gefühle vom Verhalten des Partners abhängen, dann hängt auch unser Selbstwertgefühl von der Einschätzung des anderen ab. Für Freunde und Verwandte ist das oft überhaupt nicht nachvollziehbar. Klar, sie wissen oft auch nicht über alle Misshandlungen, also Susan bezeichnet es insgesamt als Misshandlung, was da passiert. Die wissen oft überhaupt nicht über alles Bescheid. Und die meisten Menschen fragen sich, wieso eine Frau sich dann nicht einfach trennt. Aber Susan sagt auch, nichts bindet eine Frau stärker und abhängiger an einen Frauenhasser als ein Schwanken zwischen Liebe und Misshandlung. Im Grunde ist das Ganze wie bei einem Glücksspielautomaten. Dieser macht gerade deshalb so süchtig, weil man immer wieder darauf hofft, alles zurückzugewinnen, was man verloren hat. Und auch hier ist es immer wieder ein Wechselspiel zwischen Spannung und Aufregung. Ab und zu gewinnen wir auch, immer unterschiedlich viel, aber gerade genug, um weiter auf den großen Gewinn zu hoffen. Im Grunde beschreibt das also genau das Auf und Ab in einer toxischen Beziehung. Erst mal nett und mal schrecklich. Da wir aber nicht wissen, wann welche Seite kommt, bleiben wir an ihn gebunden. Dieses Auf und Ab sorgt dafür, dass die Frauen denken, es wäre ihre Aufgabe, dem Partner alles recht zu machen. Sie suchen also praktisch das Zaubermittel, wie sie sich so verhalten können, damit die Beziehung funktioniert. Dass dies ein Trugschluss ist, zeigt die folgende Aussage einer Klientin. Er sagte zu mir, wenn du mich nur ab und zu ein wenig bittest und weinst, brülle ich dich nicht mehr an. Ich habe es wirklich versucht zu betteln und zu flennen, aber auch das klappte nicht. Wenn eine Frau glaubt, es gäbe etwas, was sie tun kann, dann wird sie ihre gesamte Energie in dieses Tun stecken, bis sie sich komplett selbst verloren hat. Schließlich ist da ja auch noch die Hoffnung, dass etwas passiert oder sich etwas verändert. In unserer Fantasie malen wir uns aus, wie der Partner endlich erkennt, was er da tut, sich bei uns entschuldigt und uns auf einmal total liebevoll behandelt. Und das Schlimme ist, die Frauen finden diese Beweise für Veränderung. Denn der Partner wird ja immer wieder auch Dinge tun, die sie bei Laune halten. Sich mal entschuldigen, mal kurz liebevoll benehmen, aber es dauert eben nicht an. Letztlich sind es nur Beweise für den niemals endenden Kreislauf. Durch diese Hoffnung akzeptiert die Frau weiterhin alle schlechten Behandlungen gegen sie und gibt ihm weiterhin die Macht. Er kann also ihr Verhalten und ihre Gefühle komplett kontrollieren, einfach nur durch den Wechsel seiner Launen. Es gibt aber noch einen weiteren starken Grund, die Angst. Angst, es alleine nicht zu schaffen, finanziell aber auch emotional, plötzlich alleine für Kinder verantwortlich zu sein. Die Liste ist endlos und führt immer wieder dazu, lieber zu bleiben. Im Grunde hat man aber schon in der gesamten Beziehung Angst. Angst davor, man könnte etwas Falsches tun, was wieder die schlechte Seite im anderen hervorbringen würde. Neben der Angst, die Liebe des Partners zu verlieren oder emotional verletzt zu werden, ist bei manchen natürlich auch die Angst begründet, was er tun könnte, wenn er noch wütender wird oder eines Tages die Grenze der verbalen bis hin zur körperlichen Misshandlung überschreitet. Manche Männer können die Frauen auch anders emotional erpressen, zum Beispiel indem sie drohen, den Geldhahn zuzudrehen oder sogar sich selbst etwas anzutun. Und je mehr die Frau sich dem ergibt, umso weniger Macht hat sie. Und jetzt passiert noch etwas anderes Schreckliches. Damit die abhängige Frau all das überhaupt ertragen kann und weil ihr emotionales Wohlbefinden von ihm abhängt, muss sie ihren Partner als liebevoll empfinden. Sie darf ihn ja gar nicht als grausam betrachten, da sie sonst selbst leidet. Sie muss also ihre Meinung über sich selbst und ihre Wahrnehmung verändern, damit sie bloß nicht erkennt, wie schlecht diese Beziehung läuft. Im Grunde muss sie sich also selbst davon überzeugen, dass sie eine schlechte Behandlung verdient. Puh, das ist schon echt hart, oder? Und dann kommen natürlich noch all die Dinge, die ich in der ersten Folge schon beschrieben habe, dazu, nämlich, dass wir immer wieder alles rationalisieren. Der andere ist gut, ich bin schlecht, schuld bin nur ich. Diese Frauen geben ihren gesunden Menschenverstand auf. Susan bringt auch das Beispiel einer Frau, die sich eigentlich an sie wandte, um ihre Eifersucht in den Griff zu kriegen. Ihr Mann würde sie auf Partys immer stehen lassen und mit anderen Frauen flirten. Susan fragte, warum sie nicht lieber etwas gegen sein respektloses Verhalten unternehmen wolle, statt ihre Eifersucht in den Griff zu bekommen, die ja letztlich sogar begründet wäre. Sie aber dachte, das wäre alles recht so. Ihr Mann hatte ihr lange genug eingeredet, sie wäre zu eifersüchtig und besitzergreifend. Sie wusste, dass ihr das Verhalten ihres Mannes missfiel, aber um das Ganze zu rationalisieren, musste sie sich selbst als die Schuldige betrachten. Sie hatte ja auch gelernt, dass es ihre Schuld war, wenn sie sich schlecht fühlt. Frauen in toxischen Beziehungen finden es leichter, sich selbst die Schuld zu geben, als den Partner als nicht liebevoll zu betrachten. Susan hat sich dann noch mit der Frage beschäftigt, wie Männer zu diesen Frauenhassern werden und wie Frauen lernen, genau solche Männer zu lieben. Natürlich ist es wichtig, sich anzuschauen, warum diese Männer sich so verhalten. Aber ich finde, man muss hier sehr stark aufpassen, dass damit nicht ein grausames Verhalten gerechtfertigt oder entschuldigt wird. Insgesamt kam sie zu der Erkenntnis, dass dieser Typ Mann eine tiefe Sehnsucht nach Liebe in sich trägt, aber gleichzeitig tiefsitzende Ängste vor der Frau hat. Sie könnte ihn ja emotional vernichten. Er glaubt, eine Frau könnte ihn verletzen, berauben, ausnutzen und verlassen, weshalb er unbewusst alles daran setzen muss, der Frau diese Macht zu nehmen. Wenn er sie so schwach macht, dass sie ihn braucht, dann beruhigt das seine ureigene Angst, verlassen zu werden. Diese intensiven, in Konflikt zueinander stehenden Gefühle machen die Partnerin eines Frauenhassers nicht nur zum Objekt der Liebe, sondern auch zum zentralen Angriffspunkt seiner Wut, Panik, Angst und schließlich seines gesamten grausamen Verhaltens. Susan schaute sich auch die Kindheitserfahrungen an, die zu solch einem Verhalten führen. Sie ist zum Beispiel der Meinung, dass die Mütter von Jungen die Urquelle der Zärtlichkeit darstellen, während der Vater hilft, sich eines Tages von der Mutter lösen zu können. Bei Familien von Frauenhassern ist es jedoch anders. Häufig ist der Vater selbst furchteinflößend oder passiv, sodass die Mutter zum Mittelpunkt des Jungen wird. Oder die Mutter befriedigt das Bedürfnis nach Zärtlichkeit nicht oder versucht, ihre eigenen Probleme durch die Kinder zu lösen. Vielleicht durch überfordernde Ansprüche, strenge Zurückweisung oder erdrückende Kontrolle. Immer mit dem Resultat, dass der Junge eine Abhängigkeit zur Mutter entwickelt. Dieser wird dann unbewusst als Erwachsener diese Abhängigkeit und alle damit verbundenen Konflikte und Ängste auf die Frau in seinem Leben übertragen. Für den Frauenhasser hatte die Mutter die Macht, ihn zu frustrieren, Liebe zu verweigern, ihn zu erdrücken, ihn sich schwach fühlen zu lassen oder unersättliche Ansprüche an ihn zu stellen. Und jetzt glaubt er, die Partnerin hätte die gleiche Macht. Wenn der Vater dann nicht für Stabilität sorgt, überlässt er den Jungen seinen Ängsten vor Verletzlichkeit und Bedürftigkeit. Ein anderes Konstrukt ist, dass der Vater selbst ein Frauenhasser war und der Sohn nun dieses Beziehungskonstrukt der Eltern mit seiner eigenen Frau wiederholt. Vielleicht lernt er schon früh, dass er von seinem Vater Anerkennung bekommt, wenn er sich genauso verhält wie er und nicht schwach wie ein Opfer, so wie seine Mutter. Im Grunde lernen diese Kinder dann, Misshandlung von Frauen ist akzeptabel. Männer sind mächtig und Frauen hilflos. Problematisch ist auch, wenn die Mutter dem Sohn immer wieder signalisiert, dass sie ohne die Liebe des Vaters nicht klarkommt. Vielleicht trinkt sie oder hat Depressionen oder handelt auf sonst eine Art selbstzerstörerisch. Dies führt dann dazu, dass der Junge die Mama retten will. Er fühlt sich verantwortlich. Er denkt, er müsse ihre Erwartungen erfüllen, aber die kann er gar nicht erfüllen. Dabei entsteht eine solche Wut, die er aber dann erst später gegenüber seinen Frauen äußern kann, weil die Mutter ist ja unantastbar. Auf der anderen Seite kann das Leid der Mutter aber auch zur emotionalen Vernachlässigung ihrer Kinder führen. Menschen können nur unabhängige Erwachsene werden, wenn ihr Bedürfnis nach Abhängigkeit in der Kindheit gestillt wurde. Anderenfalls entsteht eine schmerzhafte Leere, die sie auch noch im Erwachsenenalter spüren. Jetzt erwarten diese Männer von den Frauen, nachträglich bemuttert zu werden. All das zu erfahren, was ihnen als Kind verwehrt wurde. Aber keine Frau wird hierfür je genug sein, sodass er mit Wut und Frustration reagieren muss. Eine Mutter kann sich aber auch destruktiv verhalten, indem sie die Kinder anlügt oder verrät, was bei den Kindern den Glaubenssatz verfestigt, Frauen sind verräterische, hilflose Wesen, denen man nicht trauen kann. Häufig geben Kinder auch der Mutter die Schuld, wenn der Vater die Familie tyrannisiert. Susan beschreibt das Verhalten eines dieser Männer so. Charlie fühlte sich als Erwachsener von hilflosen, elfengleichen Frauen angezogen, die seiner Mutter ähnlich waren. Unbewusst versuchte er zu erreichen, was er als Kind nicht schaffte, nämlich seine unterlegene, verstörte Mutter zu retten. Damit ging dann das Bedürfnis einher, die Ungerechtigkeiten heimzuzahlen, die seine Mutter ihm als Junge zugefügt hatte. Jetzt als Erwachsener konnte er also die Frau nicht nur retten, sondern sie auch beherrschen. Seine tiefsitzende Wut und Ablehnung gegenüber der Mutter, verbunden mit seiner Hilflosigkeit, wurden also auf die Frauen in seinem Leben übertragen. Diese ambivalenten Gefühle kamen immer auf, wenn eine Frau ihn verlassen wollte. Aber nicht nur das Verhalten des Vaters hat Einfluss auf das spätere Beziehungsverhalten. Genauso kann jemand zum Frauenhasser werden, wenn die Mutter ihn mit ihrer Übermacht und ihrem Schutz erdrückt. Das heißt, was die Opfermutter dem Kind an Schutz verwehrt, gibt die erdrückende Mutter zu viel. Sie hemmt und begrenzt die Entwicklung des Kindes. Diese Mutter hat Probleme damit, ihre Kinder loszulassen und mischt sich in alles ein. Elternliebe ist nach Aussage der Autorin jedoch die einzige Art von Liebe, bei der das letztendliche Ziel Trennung heißen muss. Selbst kleine Kinder brauchen Freiraum, damit sie sich selbst als fähig betrachten, ihr Leben beherrschen zu können. Das Ergebnis einer mütterlichen Dominanz führt dann zu einem schwachen Selbstbewusstsein und als Erwachsener werden Frauen als angsteinjagende, böse Menschen betrachtet, die einen kontrollieren und in der Männlichkeit berauben wollen. Natürlich müssen dann Beziehungen zu Frauen Machtkämpfe werden. Eltern bringen uns auch bei, wie man mit Frustration umgeht. Es kann nicht jeder Wunsch und jedes Bedürfnis am besten noch sofort erfüllt werden. Das Leben bringt eben auch Enttäuschung mit sich. Aber genau so etwas muss man lernen. Wenn die Eltern jede Verantwortung übernehmen, können wir auch im späteren Leben nicht mit Enttäuschung und Frustration umgehen. Was uns dann vermittelt wird, ist, wenn etwas schief geht, ist immer jemand da, der das für dich regelt und du hast ein Recht auf Leben ohne Irritation. Aber durch solche indirekten Botschaften wird den Kindern ein unrealistischer Anspruch ans Leben vermittelt. Wenn die Mutter das Kind so krass an sich bindet, also durch Überkontrolle und ständige Rettung, fängt der Junge an zu glauben, er könnte ohne eine Frau nicht leben. Es entsteht also ein Gefühl von Abhängigkeit. Als Erwachsener sieht er in der Partnerin die gleiche Macht, ihn zu erdrücken und, was am wichtigsten ist, ihm ein Gefühl von Hilflosigkeit und Abhängigkeit zu geben. Hätte er jetzt einen starken, passiven Vater, könnte das bei der Mutter-Kind-Bindung helfen. Aber natürlich suchen sich gerade diese starken Mütter häufig passive, schwache Männer als Vater, sodass der Vater hier nur selten Abhilfe schaffen kann. Ein schwacher oder passiver Vater schickt den Jungen genauso wie der tyrannische Vater durch Einschüchterung in die Arme der Mutter, indem er zurückgezogen und unerreichbar ist. Beide Vatertypen unterstützen das Kind also nicht bei der Loslösung der Mutter, die es jedoch braucht, um am Ende gesunde Partnerschaften führen zu können. Letztlich bringt Susan noch ganz viele andere Eigenschaften der Mutter, wie Misshandlung durch die Mutter oder ablehnende Mütter, aber letztlich kann man zusammenfassen, dass die Beziehung zur Mutter genauso wie zum Vater und natürlich auch der Eltern untereinander sich enorm auf das Beziehungsverhalten der Kinder auswirkt. Wann immer wir Gefühle verleugnen oder unterdrücken, werden wir sie nicht los. Stattdessen werden sie verlagert oder aufgestaut. Ergänzend sei noch zu sagen, dass neben dieser großen Angst vor Abhängigkeit eben auch diese Angst vor dem Verlassenwerden eine Rolle spielt. Eigentlich bei jedem von uns. Das ganze kontrollierende Verhalten lässt sich am Ende genau auf diese Angst zurückführen. Wenn er das Selbstbewusstsein der Frau zerstört, wird sie ihn nicht verlassen. Und nochmal, das alles sind keine bewussten Prozesse, sondern tief im Innern verankert. Im weiteren Verlauf des Buches beschreibt Susan Forward, was Frauen jetzt dazu bringt, genau solche Männer zu lieben. Einleitend erzählt sie von Jackie, die ihren Mann anfangs für charmant und aufregend hielt. Sie fand viele positive Eigenschaften, die sie anzogen. Die weniger offensichtlichen Gründe für diese Anziehung sah sie nicht. Auch hier spielen die erlernten Muster aus der Kindheit eine zentrale Rolle. Für Jackie war dieses Verständnis in der Therapie der Schlüssel, nämlich zu verstehen, was ihre Partnerwahl mit ihrer Kindheit zu tun hatte. Erst dadurch gewann sie wieder mehr Kontrolle über Leben und ihren Selbstwert. In der frühesten Kindheit lernen wir viel über grundsätzliche Bedürfnisse und das Überleben. Wir lernen, wie man sich selbst beurteilt und was wir von anderen erwarten können. Im Grunde werden unsere gesamten emotionalen Grundlagen dadurch geschaffen, wie unsere ersten Bezugspersonen uns behandeln, wie sie miteinander umgehen und wie wir selbst mit diesen Informationen umgehen. Als Kinder halten wir unsere Eltern für das Monopol an Wahrheit und Weisheit. Wir glauben ihnen alles, also auch, was sie uns über unseren Wert vermitteln. Werden wir liebenswert und wertvoll behandelt, erwarten wir auch später von anderen gut behandelt zu werden. Lernen wir als Kinder, dass wir schlecht, unzulänglich oder wertlos sind, finden wir unser gesamtes Leben lang Wege, unser Leben so auszurichten, dass diese Meinung immer wieder bestätigt wird. Susan fand heraus, dass alle Frauen in diesen untersuchten toxischen Beziehungen seit ihrer Kindheit ein komplett negatives Selbstbild haben, das hauptverantwortlich dafür war, eine schlechte Behandlung durch den Partner überhaupt zu akzeptieren. Frauen lernen von ihren Müttern, wie sich eine Frau gegenüber ihrem Mann verhält, und von dem Vater lernen sie, wie Männer eine Frau behandeln. Was wir als Kinder nicht lernen, ist, dass es unterschiedliche Wege gibt, eine Beziehung zu führen. Die Beziehung unserer Eltern wird zum Vorbild, auf dem alle zukünftigen Vorstellungen basieren. Wir leiten aus dem Verhalten der Eltern ganz automatisch Botschaften ab, ohne dass diese bewusst geäußert werden müssen. Eltern müssen also dem Kind nicht sagen, hey, deine Meinung interessiert uns nicht. Es reicht schon, wenn die Eltern das Kind ständig unterbrechen oder sagen, es solle still sein. Oft fällt es total schwer, sich an solche Botschaften von früher zu erinnern, da uns vieles auch nicht mehr bewusst ist und auch sehr schmerzhaft sein kann. Aber es hilft, unser Verhalten als Erwachsene zu verstehen und auch, wie unser Selbstbild entstanden ist. Wichtig, Botschaften sind etwas Erlerntes und alles, was erlernt ist, kann wieder verlernt werden. Als kleine Kinder sind wir abhängig von Erwachsenen. Wir scheinen völlig machtlos in einer Welt mächtiger Menschen zu sein. Wenn wir in einem belastenden Zuhause aufwachsen, nehmen wir uns fest vor, später mal alles besser zu machen. Bloß nicht werden wir unsere Eltern. Leider läuft die Realität doch anders ab, denn wir kennen ja nur die Welt, in der wir groß geworden sind. Wir suchen als Erwachsene dann weiterhin Erfahrungen und Beziehungen, die sich für uns vertraut anfühlen, und so wiederholen wir alles Gelernte. Zum Beispiel kommt es oft vor, dass eine Frau, deren Vater Alkoholiker war, einen Alkoholiker heiratet. Vielleicht versucht sie jetzt, sich selbst davon zu überzeugen, dass sie jetzt die Macht hat, ein Happy End herbeizuführen, dass sie ihn retten kann, was sie bei ihrem Vater nicht geschafft hat. Sie litt in der Kindheit stark unter der Nichtverfügbarkeit und dem Liebesentzug des Vaters und jetzt versucht sie das Gleiche wieder. Dieser Trieb, also das Vertraute zu wiederholen, verbunden mit dem ebenso starken Trieb, es besser zu machen, ist eine Falle, in die viele geraten. Susan erzählt von ihrer Klientin Jackie, deren Mutter vom Vater immer sehr schlecht behandelt wurde. Schon als Kind hat sie nicht verstanden, warum der Vater das tut. Und vor allem habe sie die Mutter immer wieder gefragt, warum sie bei ihm bliebe, vor allem wenn sie stundenlang weinte. Die Mutter antwortete nur, wohin soll ich denn gehen? Wer kümmert sich dann um uns? Wenn ein Kind sieht, wie die Mutter körperliche und seelische Misshandlung hinnimmt, lernt es, dass Männer keine Grenzen kennen. Die Mutter demonstriert der Tochter, dass eine Frau alles aushalten muss, um einen Mann zu halten. Sie wird sich wohl selbst später genauso unterwürfig verhalten, wie sie es bei ihrer Mutter erlebt hat. Sie wächst mit der Überzeugung auf, dass man um jeden Preis eine Beziehung braucht, auch wenn man dafür seine eigene Würde und sein Selbstwertgefühl aufgibt. Und wenn wir mal einen Blick in unsere Gesellschaft werfen, dann sehen wir, dass uns immer noch vermittelt wird, dass der Mann stark und die Frau schwach ist. Männer haben Führungspositionen, Frauen brauchen teilweise eine Frauenquote, um überhaupt dorthin zu gelangen. Frauen sind emotional, unentschlossen, manipulierend und Männer sind kompetent und klug. Schon kleine Mädchen werden eher für Manieren und ihr Aussehen gelobt, während es bei Jungen eher die körperliche Geschicklichkeit ist. Viele erwachsene Frauen glauben, dass sie nur wenig Einfluss auf das eigene Leben haben. Wichtig zu wissen ist auch, dass das Verhalten viel größeren Einfluss auf Kinder ausübt als das Gesagte. Wir können unseren Kindern noch so oft sagen, dass sie sich niemals mit einem Mann abgeben dürfen, der sie schlecht behandelt, wenn wir ihnen das Gegenteil in unserer Beziehung vorleben. Das Kind wird nicht auf das Verbale reagieren. Es heißt auch nicht, dass wir alles übernehmen. Wenn die Mutter zum Beispiel selbst ihre Karriere für den Partner aufgegeben hat, können wir uns vielleicht von eben diesem Rollenbild freimachen. So wie viele Frauen in toxischen Beziehungen in anderen Lebensbereichen völlig unabhängig sein können. Aber es bewahrt uns nicht davor, in einer Partnerschaft wie ein hilfloses Kind zu reagieren. Höchst prägend für Kinder ist, wenn sie glauben, die Liebe eines Elternteils verloren zu haben. Dieser Schmerz ist gewaltig. Besonders schlimm ist das, weil Kinder nur in der Gegenwart denken können. Sie glauben, dass diese schrecklichen Gefühle für immer andauern werden. Und gerade diese Liebe der Eltern ist das höchste Bedürfnis eines Kindes. Je angsterregender der Elternteil und je stärker die Drohung, sich zu entziehen, umso heftiger wird sich das Kind bemühen, sich an diesen zu klammern oder sich so zu verhalten, dass die Liebe wiedererlangt wird. Bei unberechenbaren Eltern ist das eine unlösbare Aufgabe. Das Kind muss sich immer wieder anpassen, um Zorn zu vermeiden oder die Anerkennung und Liebe zu bekommen. Weil der Vater der erste Mann im Leben einer Frau ist, wird er auch zum Vorbild, an dem sie ihre Ansprüche an Männer im Allgemeinen ableiten und der ihr Selbstbild maßgeblich beeinflussen wird. Kinder beziehen alles auf sich. Ein Wutausbruch der Eltern verstehen sie als Urteil über sich selbst. Negative Meinungen der Eltern werden zur Tatsache, zur Lebenswelt und zu Glaubenssätzen der Kinder. Ganz problematisch ist es dann im Erwachsenenalter, wenn die Partner diese Meinung über uns bestätigen. Wenn das Kind erstmal anfängt, sich selbst als schlecht zu betrachten, fühlt es sich auch sehr schnell schuldig für jegliches destruktive Verhalten in der Familie. Kinder sind abhängig und verletzlich, haben nur ein begrenztes Weltbild. Sie sind deshalb die perfekten Sündenböcke. Sätze wie »Lass Papa jetzt mal in Ruhe« oder »Reg Papa nicht auf« vermitteln dem Kind noch intensiver, dass es die Verantwortung für das Verhalten des Elternteils trägt. Auch die Tatsache, dass Eltern sich nicht immer gleich verhalten, trainiert uns eben dieses hoffnungsvolle Verhalten an, dass unser Partner bestimmt auch wieder liebevoll wird. Eine alkoholabhängige Mutter beispielsweise, die im betrunkenen Zustand ein Kind aufs Äußerste beleidigt, wird immer wieder Phasen haben, in denen sie das Kind auch liebevoll behandelt. Das Kind wird jetzt alles daran setzen, dass es von diesen Phasen mehr bekommt und versuchen zu lernen, was es dafür tun muss. Dieses Kind fühlt sich also mal geliebt und umsorgt und dann spürt es wieder Angst, Zurückweisung und Verwirrung. Ein Muster, das sich dann auch in späteren Beziehungen wiederfinden wird. Das Schlimmste an allem ist, das Kind liebt die Eltern, ganz egal, was sie tun. Und dann internalisiert es die Botschaft, Gefühle spielen keine Rolle. Auch wenn ein Mensch schlecht zu dir ist, musst du ihn lieben. Das macht es aber nicht einfach so. Viele Kinder in destruktiven Familienkonstellationen empfinden sehr viel Wut und fühlen sich ungerecht behandelt, können diese aber aufgrund ihrer untergeordneten Stellung nicht ausleben. Viele Eltern missinterpretieren die Wut ihres Kindes. Sie glauben, die Kontrolle verloren zu haben und fühlen sich hilflos. Dabei ist Wut ein menschliches Gefühl und Kinder müssen unbedingt lernen, natürlich innerhalb bestimmter Grenzen, ihre Gefühle ausdrücken zu können. Gerade bei Mädchen ist Wut gesellschaftlich noch weniger akzeptiert. Wut und Aggression bei Mädchen ist weniger okay als bei Jungen. Wenn sie keine Möglichkeit haben, diese Gefühle ausleben zu können, suchen sie sich alternativ ein Ventil. Oft richten sie diese starken Gefühle dann gegen sich selbst bis hin zum absoluten Selbsthass. Was jetzt folgt, ist der Versuch, anderen und sich selbst immer wieder zu beweisen, doch gut und liebenswert und vor allem eben nicht wütend zu sein. Zum Beispiel durch Überanpassung, Übernachgiebigkeit und Unterwürfigkeit. Das Problem? Je nachgiebiger ein Mädchen ist, umso stärker werden dessen Gefühle und Bedürfnisse ignoriert, desto wütender wird es. Und dann wird es umso nachgiebiger, um mit seiner Wut fertig zu werden. Wenn einem Kind nicht zugestanden wird, auch seinen Schmerz auszudrücken, über erlebte negative Situationen sprechen zu dürfen, lernt es eine sehr destruktive Botschaft. Nämlich, wenn du dich schlecht fühlst, dann ist es dein Problem und wenn du Trost brauchst, bist du anstrengend. Hier können beispielsweise Sätze gefallen sein wie, hör auf zu weinen, was sollen die Leute denken, ist es gut jetzt, hör auf, dich so zu benehmen. Dies kann im Erwachsenenalter dann dazu führen, dass Frauen sich selbst bestrafen, wenn sie seelisch leiden. Sie werden zu ihrem schlimmsten Feind. Eine der destruktiven Nachwirkungen eines solchen Verhaltens ist die komplette Vermeidung von schmerzhaften Entscheidungen und Begegnungen, was allerdings unmöglich ist, denn zum Beispiel das Beenden einer Beziehung beinhaltet so viel emotionalen Schmerz. Wenn man diese Entscheidung vermeidet, wird dieser Schmerz durch Selbstverurteilung und Selbstbestrafung verstärkt. Wir können uns also deshalb so schwer von toxischen Menschen trennen, weil wir den damit verbundenen Schmerz kaum aushalten können und gleichzeitig hassen wir uns dafür mehr als alles andere. Ein Kind, das in einem problembehafteten Elternhaus groß wird, kennt das Leben mit enormen Spannungen, verbunden mit Elementen von Liebe und Zuneigung. Man könnte sagen, das Kind lernt, Drama ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens und der Liebe. Ich selbst kenne das auch von mir. Ich hatte auch oft das Gefühl, in meinen Beziehungen das Drama zu brauchen, weil ich eben auch in einem solchen Elternhaus aufgewachsen bin. Auch wenn ich heute erstmalig eine gesunde Beziehung führe, kann ich nicht leugnen, dass mir das Drama dennoch manchmal fehlt. Eine solche Dramatiksucht, wie Susan sie bezeichnet, verhüllt, wie viele andere Abhängigkeiten auch, die destruktiven Aspekte einer Beziehung. Warum ist das so? Ganz einfach, Chaos und Drama halten uns im Zustand von Erregung, was gleichzeitig dazu führt, dass wir Situationen oft nicht klar einschätzen können. Häufig sind beide Beziehungspartner von ihren Kämpfen so ausgelaugt, dass sie gar keinen klaren Gedanken fassen können. Insbesondere Mädchen aus dramageprägten Familien sind die perfekten Partnerinnen für charismatische, explosive Frauenhasser, denn Spannung und Dramatik sind ihnen vertraut. Sie betrachten die Schwankung zwischen Verzweiflung und Freude, Liebe und Hass, Misshandlung und Liebe als Liebesbeweis. Wenn ein Mädchen sogar körperlich misshandelt wurde, trägt es tiefe Selbstvorwürfe und Schuldgefühle in sich und betrachtet sich selbst als schmutzig und wertlos. Wenn eine Frau als Kind diese Demütigungen, Verrat und Ausbeutung als Bedingungen für ihr Überleben akzeptiert hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie in ihrer Beziehung ebenfalls Opfer ist oder sogar misshandelt wird. Zusammenfassend kann man sagen, die Kindheit trägt maßgeblich dazu bei, dass wir heute ein verzerrtes Selbstbild haben und uns eben für nicht liebenswert halten. Ich finde, Susan Forward hat es wirklich sehr gut dargestellt. Eine toxische Beziehung ist am Ende für beide Seiten nicht erfüllend. Die enorme unterschiedliche Machtverteilung, also der Mann hat die Macht, die Frau gar nicht, fesselt beide aneinander. Aber natürlich leidet die Frau deutlich stärker. In gesunden Beziehungen kann es auch zu unterschiedlichen Machtverteilungen kommen, aber diese wechseln sich stetig ab, sodass die Augenhöhe immer wieder hergestellt ist. Sowohl der Frauenhasser als auch die Frau lernten in der Kindheit, die Welt in Begriffen von Mächtigen und Hilflosen zu sehen, fühlten sich als Kinder schwach und unterlegen. Während der Mann zum Mächtigen wird und einschüchternd agiert, erscheint die Frau schwach, weil sie ihn immer wieder besänftigt und nachgibt. Wir fühlen uns außerdem von Partnern angezogen, die für uns jene Gefühle ausagieren, die uns am unbehaglichsten sind, damit wir unseren schambesetzten Gefühlen überhaupt Ausdruck verleihen können. Wenn wir unsere Wut nicht zeigen können, suchen wir uns oft Partner, die genau das können, stellvertretend für uns sozusagen. Der andere kann also für uns unsere Gefühle äußern. Die Frau hingegen kann seine verletzlichen Gefühle für ihn ausdrücken. Traurigkeit und Hilflosigkeit kann er selbst nicht fühlen, weil er sich für sie schämt. Indem er die schwache Frau kontrolliert, gewinnt er ein Gefühl von Macht über den ängstlichen kleinen Jungen, der sich in ihm verbirgt. Die Frau, die den seelischen Schmerz ausdrückt, spiegelt also den Teil des Mannes wider, den er am meisten fürchtet und hasst. Gleichzeitig besänftigt er durch die Einschüchterung und Kontrolle seine Angst vor dem Verlassenwerden, was jedoch die Frau in so tiefes Leid stürzt, dass sie sein unersättliches Verlangen nach Zuwendung gar nicht mehr erfüllen kann. Und am Ende fühlt er sich genauso verlassen. Aber nochmal, das alles ist keine Entschuldigung und Rechtfertigung für den Mann, sich so zu verhalten oder es als Ausrede für das Fortbestehen der Beziehung zu betrachten. Und auch wenn in dem Buch immer von Mann-Frau gesprochen wurde, können die gleichen Dynamiken in allen anderen Beziehungskonstellationen auftauchen. Diese Ursachen zu verstehen, ist wichtig, wenn wir unser Selbstbild verändern wollen. Susan Forward beschreibt im letzten Teil ihres Buches, wie sie ihren Klientinnen dabei geholfen hat und wie wir uns selbst helfen können. Wenn dich das auch interessiert, dann hör dir unbedingt auch Teil 3 meiner Podcast-Reihe an. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch ein bisschen Liebe in Form einer Bewertung da. Einfach bei Spotify unter Informationen kurz auf die Sterne klicken, dauert wirklich nur 3 Sekunden und tut nicht weh, aber damit würdest du mir und meinem Podcast wirklich helfen und natürlich auch die Zeit, die ich investiere, wertschätzen. Von Herzen danke und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe sehr, dass du dich jetzt vielleicht ein klein wenig besser fühlst. Solltest du noch Lust auf einen Austausch mit mir und anderen haben, besuche mich doch gerne auf Instagram. Möchtest du selbst Teil dieses Podcasts sein und mir deine Geschichte erzählen oder einfach nur einen Themenwunsch äußern, dann schick mir gerne eine Mail an podcast@wennliebewehtut.de. Alle Infos hierzu findest du auch nochmal in den Shownotes. Und hey, vergiss nicht, du bist nicht allein mit dem, was du fühlst. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.